HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute Dorothee Meyer-Karwig, Ursula May und Christiane Hillebrand und wir sagen herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen heute eine neue Biografie über Friedrich Hölderlin vor. Anlässlich des Hölderlin-Jahres 2020 hat sich der Philosoph Rüdiger Safranski mit diesem bedeutenden Lyriker beschäftigt. Nach einer eher skurrilen Geschichte klingt das Hörbuch mit dem Titel »Lieber Rotwein als Totsein« von Henrik Grohn. In der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch macht Tante Mila Geschichten und wir beginnen mit einem Hörbuch von Eugen Ruge. Er ist ein deutscher Schriftsteller und Regisseur und über ihn hat die Mainzer Stadtschreiberjury gesagt, bei ihm wird aus Biografie große Literatur. Und damit ist auch der neue Roman gemeint. Er heißt Metropol und ist als Hörbuch gerade von Ulrich Nöten eingesprochen worden. Eugen Ruge behandelt darin die Geschichte seiner Großeltern. Das sind deutsche Kommunisten, die in den 30er Jahren nach Moskau ins Exil gegangen waren. Ursula May hat sich das Hörbuch angehört. Ursula, wie spannend ist denn diese autobiografisch grundierte Geschichte?
Also das ist in der Tat sehr spannend zu hören. Dieser Roman von Eugen Ruge führt ja den Stoff seines Debütromans aus dem Jahr 2011 fort, der hieß »In Zeiten des abnehmenden Lichts«. Und schon dieses erste Buch hatte eben seine deutsch-russische Familiengeschichte zur Grundlage. Und jetzt im vorliegenden Hörbuch wird die Geschichte einfach erweitert. Also es ist eine Reise in das Moskau der 1930er Jahre und es handelt von seiner Großmutter Charlotte. Die war als kommunistische Aktivistin von Berlin aus in die junge Sowjetunion gekommen, weil ihr Partner, der Stiefgroßvater von Eugen Ruge, für den Geheimdienst der Komintern, also der kommunistischen Internationalen, gearbeitet hat und sie als seine Lebensgefährtin gleich mit, das hat man damals gerne so gemacht, dass eben gerade in Geheimdiensten dann auch Ehepaare beschäftigt waren. Ja, und der Idealismus und die Begeisterung für die Sowjetunion, die wird sogleich auf eine harte Probe gestellt. Charlotte bekommt die großen sogenannten Parteisäuberungen mit, schwebt in Todesgefahr, wie so viele ihrer deutschen Genossen. Und das Vergehen war einfach, sie hat einen Mann gekannt, der im ersten Schauprozess 1936 verurteilt und auch sogleich erschossen worden ist. Und Charlotte und ihr Lebensgefährte hatten ihm sogar ein Grammophon verkauft. Und all das war in den Zeiten der gegenseitigen Bespitzelungen und des Verrats nicht besonders günstig.
Metropol, so der Titel. Ich gehe mal davon aus, das bezieht sich auf das bekannte Moskauer Hotel.
Das ist dieses berühmte Hotel Metropol. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts im Jugendstil erbaut worden und für die Genossen später dann in den 30er Jahren ja zu so einer Art Luxusgefängnis geworden. Denn Charlotte und Wilhelm, die wurden eines Tages ganz überraschend vom Dienst suspendiert, eben weil sie diesen Mann gekannt hatten, einen gewissen Alexander Emil, der dann im ersten Schauprozess hingerichtet worden war. Ja, und dann saßen die beiden im Hotel und warteten darauf, was jetzt passieren würde. Und wir bekommen da als Hörer ein sehr beklemmendes Bild der 30er Jahre in Moskau, eben von den Schauprozessen und den Auswirkungen der stalinschen Säuberungen auf die Menschen, also wie das alles irgendwie die Menschen beeinflusst und bewegt hat. Und man muss sich da tatsächlich erinnern, es gab Phasen, wo am Tag 1000 Menschen wegen angeblichen Hochverrats hingerichtet wurden. Also da hat ein falscher Blick genügt, um denunziert zu werden. Viele Geständnisse wurden auch unter Folter erpresst. Und Eugen Ruge hat sich sehr dafür interessiert, eben herauszuarbeiten, wie seine Großmutter halt hin und her gerissen ist zwischen der Loyalität mit der Partei, weil sie war eine überzeugte Kommunistin, aber dann dieser offenkundigen Erfahrung von einem katastrophalen Unrecht und einem Unrechtssystem.
Wie authentisch ist denn diese Figur der Großmutter?
Also die Großeltern von Eugen Ruge haben über diese Erfahrungen nicht gesprochen. Aber Eugen Ruge hat in einem russischen Archiv tatsächlich die Kaderakte seiner Großmutter gefunden. Da stehen natürlich nicht die Gedanken und Gefühle der Großmutter drin. Die hat Eugen Ruge erfunden oder versucht eben nachzuempfinden. Wir hören mal eine Passage, in der Charlotte über ihre Situation nachdenkt.
Jeden Tag dieselben Verrichtungen. Ihre Gespräche drehen sich im Kreis. Sie versichern einander, dass es nicht mehr lange dauern kann. Oder dass es vielleicht sogar ein gutes Zeichen ist, dass es so lange dauert. Ein beliebtes, oft wiederholtes Motiv, dass die Partei sie nicht in ein Nobelhotel stecken würde, wenn ihnen ernsthafte Konsequenzen drohten. Was sie unter ernsthaften Konsequenzen verstehen, wird nicht präzisiert. So geht es jeden Abend. Aber als Charlotte vorschlägt, Hilde vor dem Hotel Lux abzufangen und sich bei ihr zu erkundigen, ob sie irgendwas weiß, lehnt Wilhelm strikt ab. Und daran merkt Charlotte, dass er sich mehr Sorgen macht, als er zugibt. Immerhin lernt sie mit der Zeit einkaufen. Sie entdeckt Geschäfte in Nebenstraßen, bekommt heraus, wo es sich anzustellen lohnt. Sie begreift allmählich die Gesetze der Schlange. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, wie man bei stundenlangem Anstehen mit kalten Füßen das Toilettenproblem löst. Man kann sich abmelden und den Nachfolger bitten, den Platz freizuhalten.
Tja, soweit der Ausschnitt. Natürlich ist der Roman fiktiv, was Gedanken, Erlebnisse und Gefühle angeht. Aber so könnte es natürlich tatsächlich gewesen sein.
Eugen Ruge erzählt ja aus der Perspektive von Charlotte und erzählt von ihr in der dritten Person. Ist das überzeugend?
Ja, das ist es. Also er übernimmt halt auch noch andere Perspektiven, etwa die eines Richters, der Vorsitzende dieser Schauprozesse war, ein gewisser Wassilij Wassiljewitsch Ulrich, der heute wenig bekannt ist. Und in solchen Passagen wird dann auch wieder deutlich, wie Stalin es geschafft hat, diesen Unterdrückungsapparat auszubauen und zu halten, indem er eben Abhängigkeiten geschaffen hat.
Wassilij Wassiljewitsch betrachtet prüfend die Reihen der Zuschauer. Die Blicke sind auf Wyszynski gerichtet. Reden kann er, das muss man ihm lassen. Er hypnotisiert die Leute regelrecht. Nur, morgen steht alles in der Zeitung zum Nachlesen. Na schön, nicht alles. Aber selbst das, was in der Zeitung steht, reicht aus. Wer das gründlich liest, der muss doch merken, dass das zusammengeschustertes Zeug ist. Diese missglückten Anschläge, diese inhaltslosen Direktiven von Trotzki. Wenn es nach ihm gegangen wäre, nach Wassilij Wassiljewitsch, einfache Vorwürfe, klare Beweise. Gefälschte Beweise, aber Beweise. Nicht dieses Geschwätz. Einen Revolver muss man auf den Tisch legen. Ist das die Waffe, die sie benutzen wollten? Fingerabdrücke, Spuren. Aber es geht nicht nach ihm. Nur muss er die Leute am Ende verurteilen. Ein Staatsanwalt kann reden, was er will, aber er, Wassilij Wassiljewitsch, muss die Urteile unterschreiben. Er, als vorsitzender Richter, ist am Ende verantwortlich. Vor der Weltöffentlichkeit, vor der Geschichte. Jetzt kommt ihm ein unangenehmer Gedanke. Vielleicht hat Stalin ihn gerade deswegen zum vorsitzenden Richter gemacht, weil er weiß, dass er gar kein Richter ist, niemals Jura studiert hat. Er denkt an Stalins Bemerkung nach der Sitzung im Kreml. Bei Ihnen, Wassilij Wassiljewitsch, bin ich ganz sicher, dass Sie uns nicht enttäuschen werden. Und schaut ihn an mit seinen listigen Stalin-Augen. Und er, Wassilij Wassiljewitsch, hat geglaubt, es sei ein Kompliment. Dabei war es womöglich eine Drohung.
Tja, das wusste man halt bei Stalin nie so wirklich, was er vorhatte, was er mit einem vorhatte. Und wenn man irgendwie sich falsch bewegt hat, war das halt auch oft, ja, wie gesagt, tödlich. Also das Hörbuch, dieser Roman, ist ein eindringliches Zeugnis von der Zeit der 30er Jahre in Russland. Es ist detailfreudig erzählt, manchmal auch ein bisschen zu detailfreudig, aber es hat mich sehr in Bann genommen und es ist natürlich auch das Dokument von gescheiterten Idealisten, die das Grauen dieser Epoche nur durch Zufall überlebt haben. Also Ulrich Noethen liest das mit Präzision, sachlich, gestaltet, ohne da zu übertreiben, finde ich sehr überzeugend. Und interessant ist auch noch diese Geschichte. Eugen Ruges Vater hätte die Kaderakte seiner Mutter auch bestellen und lesen können. Er hat das nicht gemacht, weil er wohl Angst hatte, dass da unschöne Sachen herauskommen könnten. Und dann war es, als Eugen Ruge das gelesen hat, genau umgekehrt. Die Großeltern waren denunziert worden, sie waren selbst keine Spitzel und das kann man halt in dieser Akte sehr genau nachlesen.
Ganz herzlichen Dank, Ursula May. Metropol, so heißt das Hörbuch von Eugen Ruge. Ulrich Noethen ist der einzige Sprecher. Es sind 3 MP3-CDs, immerhin 12,5 Stunden Hörzeit. Und das Hörbuch kostet knapp 30 Euro. Es ist eine Produktion von MDR Kultur, erschienen im Argon Verlag. Der holländische Autor Hendrik Groen ist so etwas wie die Elena Ferrante der Niederlande. 2 Jahre lang hat man dort über seine Identität gegrübelt, denn er hatte ein Buch geschrieben, das über Nacht zum Bestseller geworden war, auf Deutsch unter dem Titel Eierlikörtage erschienen, ein Roman über das Leben in einem niederländischen Altenheim. Angeblich war der Autor ein hochbetagter Herr, der mit seinen geheimen Tagebüchern aus einem alten Wohnheim an die Öffentlichkeit getreten war. 2016 bekam er sogar den literarischen Publikumspreis des Landes. Und erst ein Jahr später kam dann heraus, dass hinter dem Pseudonym ein gewisser Peter de Smet steckt. Ein zum Leidwesen der Medien wenig mitteilsamer Bibliothekar aus eben jenem Amsterdamer Stadtviertel. Und jetzt ist das neue Buch als Hörbuch erschienen. Das trägt den Titel »Lieber Rotwein als Totsein«. Ursula May hat sich das angehört. Ursula, geht es hier auch wieder um das Leben im Altenheim?
Nein, diesmal nicht. So weit sind die beiden Protagonisten noch nicht. Also das sind Afra und Arthur Ophoff, ein Ehepaar, so um die 50 rum, ziemlich spießig die beiden, leben in einem Reihenhaus in einem langweiligen holländischen Dorf. Arthur muss jeden Tag pendeln, eine Stunde Fahrtzeit zu seinem Arbeitsplatz absolvieren. Und die Arbeit ist auch nicht besonders spannend, er ist Experte für Toilettenpapier. Und Afra, seine Frau, die leidet darunter, dass sie keine Kinder bekommen haben. Die arbeitet dann dreimal die Woche in einem Bekleidungsgeschäft für Damen mit Übergrößen. Und beide haben sich einfach sehr auseinandergelebt. Wir hören mal eine Passage, in der Afra spricht und sie wird gesprochen von Nina Petri.
»Vielleicht solltest du es dir selbst nicht ganz so schwer machen, Afje«, sagte meine Mutter manchmal. »Sei doch mal ein bisschen frivoler und ein bisschen weniger spießig.« Sie hatte recht. Aber es ist schwierig, etwas zu sein oder zu werden, was man in seinem tiefsten Inneren eben nicht ist. Ich bin nicht frivol. Arthur verstand sich gut mit meiner Mutter. Arthur ist auch nicht frivol. Er kann nur wunderbar so tun, als wäre er es. Er sagt, dass er grandios und mitreißend leben will, hat aber mittlerweile schon seit 23 Jahren denselben langweiligen Bürojob in Bräukelen. Und um die Katastrophe komplett zu machen, hat er demnächst nicht mal mehr den. Man hat ihm gekündigt. Überflüssig geworden sei er. Das bedeutet, dass wir jetzt sehr sparsam sein müssen. Mir fällt das nicht schwer. Doch Arthur lässt gerne den dicken Macker raushängen. Mir graut vor allem davor, dass er bald den ganzen Tag zu Hause hockt. Mit einem leisen Seufzer die Beine anhebt, wenn ich mit dem Staubsauger vorbei muss. Sich laut wundert, warum eigentlich jeden Tag eine Trommel Wäsche gemacht werden muss. Sich hinter seiner Zeitung taub stellt, wenn ich ihn etwas frage. Ich glaube nicht, dass er so schnell einen neuen Job findet. 50 Jahre alt, jede Menge Ansprüche und wenig zu bieten, außer umfangreichen Kenntnissen von Klopapierrollenhaltern und Handtuchautomaten. Da stehen die Firmen nicht gerade Schlange.
Tja, wirklich keine schöne Perspektive, die sich da auftut. Also auch nicht unbedingt schöner als die Vision, dass man im Altersheim irgendwie vor sich hin vegetieren muss. Arthur geht es genauso, die Vorstellung künftig mit Afra, die als Kosename eben auch Afir genannt wird, mit Afra in einem Reihenhaus eingesperrt zu sein, das macht ihn ziemlich fertig. Wir hören hier mal, den Arthur liest Achim Buch.
Ich ärgerte mich dumm und dämlich über das unterirdische Spiel der niederländischen Nationalelf gegen Luxemburg. Wohlgemerkt, Luxemburg steht auf Platz 120 der Weltrangliste, nörgelte ich, und wir auf Platz 20. Wir? Stehe ich auch auf Platz 20? Nein, mein Schatz, du bist natürlich die Nummer 1. Das klang ein bisschen zynischer als beabsichtigt. Oh, wie romantisch. Schade, dass du es nicht auch so meinst. Afra sang daraufhin ziemlich schief eine freie Variation über das Lied von The Dake. Ein Mann weiß erst, was er verloren hat, wenn sie weg ist. Spiel das doch auf meiner Beerdigung, fügte ich hinzu. Nein, Arthur, auf meiner Beerdigung. Deine erlebst du schließlich nicht selbst mit. Leider nicht. Das war der entscheidende Moment. Der Moment, in dem ich dachte, warum eigentlich nicht? Der Moment, in dem ich zum ersten Mal dachte, wäre das nicht eine gute Idee, die eigene Beerdigung mitzuerleben und irgendwo anders einen Neuanfang zu machen?
Tja, genau das ist es, eine zündende Idee, um einen Neuanfang zu machen.
Also Neuanfang und Beerdigung, wie passt das jetzt zusammen?
Da kann man sich schon was ausdenken. Also Arthur spielt mit dem Gedanken, seinen eigenen Tod zu inszenieren, so ein schöner Unfalltod auf einer Golfreise in Frankreich oder Italien zum Beispiel. Und dann der Besuch der eigenen Beerdigung, wo er dann so maskiert auftreten möchte, dass ihn keiner erkennt. Und dann ein schönes Leben in der Toskana. Das ist auch alles irgendwie praktikabel, denn ein Freund von ihm hatte gerade so ein kleines Häuschen gekauft. Und da kann er dann auch irgendwie gärtnern und das Haus beaufsichtigen. Und da will er dann seinen Lebensabend verbringen, ohne Afra, ohne die Vergangenheit.
Also das ist ein ganz schön perfider Plan. Kann der denn gelingen?
Es gibt ja dieses Sprichwort, dass der Weg das Ziel ist. Und bei dieser Vision vom Dolce Far Niente in Italien blüht Arthur regelrecht auf. Also mit seinen beiden Golferfreunden tut er sich zusammen, schmiedet ganz genaue Pläne, wie das alles zu passieren hat. Es gehört viel Recherche und Vorbereitung dazu, aber das alles gibt ihm einen richtig neuen Impuls. Also er besucht Museen, darunter auch ein Bestattungsmuseum in Amsterdam. Der Kontakt zu einem Maskenbildner wird hergestellt, der sich dann dran macht, für Arthur eine Verkleidung herzustellen, mit der er mit großer Warze auf der Nase unerkannt sein zweites Leben führen kann. Also das bringt ganz schön viel Elan mit sich, den er dann auch in dieses Unternehmen steckt. Ganz geheim halten kann er es dann doch nicht. Afra wundert sich schon so ein bisschen über die neue Gelassenheit ihres Mannes, der ja gerade arbeitslos geworden ist und sie halt, wie gesagt, Schlimmstes befürchtet hatte. Er verplappert sich auch. Klar ist schon, dass der Plan sich nicht ganz wie geplant durchziehen lassen wird. Aber alleine schon mal diese Idee zu haben, die verleiht Arthur und seinen Freunden geradezu Flügel. Und so ganz einfach ist es dann eben doch nicht, ein Leben gegen ein anderes einzutauschen und das dann auch noch so endgültig.
Also es klingt schon nach einer sehr skurrilen, aber auch lustigen Geschichte.
Also ich finde es sehr lustig. Es war natürlich auch makaber, wenn da Arthur wie besessen Beerdigungen besucht, um davon zu lernen, sich auch zum Beispiel über die Funktionsweise von Krematorien schlau macht. Es ist auch traurig und berührend. Also da ist zum Beispiel auch die lungenkrebskranke Schwiegermutter, die geht mit Sterbehilfe ins Jenseits, da ist die ganze Familie dabei. Das ist natürlich nicht lustig, aber es hat dann trotzdem viel überraschenden Witz, ist gut erzählt, einfach wirklich gute Unterhaltung. Wobei ich auch sagen muss, ein bisschen dauert es, bis die Erzählung in Fahrt kommt. Hendrik Rohn verwendet viel Zeit am Anfang darauf, diese zerrüttete Beziehung zwischen Afra und Arthur darzustellen. Fand ich ein bisschen mühsam. Das interessiert einfach nicht so. Kennt man vielleicht zu gut aus dem Alltag oder von anderen oder wie auch immer. Aber als die Idee mit der eigenen Beerdigung dann aufkommt, dann wird es richtig gut. Man mag gar nicht mehr aufhören mit dem Hören. Es ist spannend und es ist lustig und ein bisschen makaber natürlich.
Jetzt haben wir zwei Sprecher, Nina Petri und Achim Buch.
Sie gestalten die Rollen, finde ich, sehr überzeugend. Also Nina Petri auch mit so einem gewissen Genervtsein in der Stimme. Und Achim Buch gibt seinen Protagonisten auch immer wieder Schalk mit auf den Weg, je weiter sich eben die Planungen zum fingierten Ableben und der Beerdigung entwickeln. Also beide machen das sehr gut, ein gutes Team.
Also ein Hörbuch, das Sie durchaus empfehlen können, Ursula May. Ich fasse nochmal zusammen. Lieber Rotwein als Tod sein, so heißt das Hörbuch von Hendrik Grohn. Mit Achim Buch und Nina Petri als Sprecher. Es sind 6 CDs, gute 7,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist es im Verlag Ostervolt Audio. Sie hören H2 Kultur, die Hörbuchzeit. Im Hörbuch, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, geht es um Friedrich Hölderlin. Nächstes Jahr begehen wir den 250. Geburtstag von Hölderlin, ganz genau am 20. März 2020. Zeit, um neue Biografien über Hölderlin zu verfassen. Und das hat auch Rüdiger Safranski gemacht. Hölderlin, komm ins offene Freund. So heißt die Biografie von Rüdiger Safranski, die bei Random House Audio als Hörbuch erschienen ist. Rüdiger Safranski ist Philosoph und vielfach preisgekrönter Autor, unter anderem von großen Biografien. Biografien über E.T.A. Hoffmann, Heidegger, Nietzsche, Schiller. Er hat aber auch über das Böse und die Wahrheit geschrieben oder über die Freundschaft von Goethe und Schiller. Jetzt also die Biografie über Hölderlin, Dorothee Meyer-Karwig. Wie baut Rüdiger Safranski seine Biografie auf?
Ja, also erstmal bei Persönlichkeiten wie Friedrich Hölderlin könnte man ja meinen, dass schon alles über sie erzählt worden ist. Und natürlich schildert Rüdiger Safranski das Leben des Dichters. Aber darüber hinaus verknüpft er dessen Leben eng an die damalige Zeit und an philosophische Gedanken, die damals die Runde machten.
Rufen Sie uns doch als erstes nochmal die Lebensdaten von Hölderlin in Erinnerung.
Also geboren wurde er am 20. März 1770 in Laufen am Neckar. Der Vater ist früh verstorben. Hölderlin wird dann durch seine Mutter streng pietistisch erzogen. Sie will, dass er Pfarrer wird. Und deswegen ist der Bildungsweg auch streng darauf ausgerichtet. Dann wird er aber nicht Pfarrer, sondern Hauslehrer. Beispielsweise bei Charlotte van Kalb in Waltershausen in Thüringen und ab 1796 dann beim Frankfurter Bankier Gontard. Und dort verliebt er sich in dessen Gattin Suzette. Später geht er als Hauslehrer in die Schweiz, nach Bordeaux, dann hat er einen psychischen Zusammenbruch und lebt eigentlich in seiner zweiten Lebenshälfte nur noch in Tübingen und später dann auch da im sogenannten Hölderlin-Turm, wo er 1843 mit 73 Jahren stirbt.
Also das sind so die Lebensdaten von Hölderlin. Was erfahren wir denn darüber hinaus über ihn?
Ja, beispielsweise viel über seine psychische Verfasstheit und sein sehr ambivalentes Verhältnis zur pietistisch frommen Mutter. Und dazu hören wir mal den ersten Ausschnitt, gelesen von Frank Arnold.
Die Mutter hatte keinen Zugang zur Poesie und verstand auch nicht die poetische Leidenschaft ihres Sohnes. Später war sie davon überzeugt, dass letztlich die Poesie ihren Sohn zugrunde gerichtet habe. Hölderlin sollte Pfarrer werden. Das war ihr Wunsch, und in diese Richtung drängte sie den Sohn. Frau und Kinder, ein Pfarrhaus mit einem Platz, auch für sie im Alter, so wollte sie es haben, und dafür hielt sie das ererbte Geld zusammen. Trotz der Spannungen und Gegensätze blieb Hölderlin der Mutter lange Zeit tief verbunden, anhänglich und abhängig zugleich. Es fiel ihm schwer, sich selbst zu achten, wenn er sich nicht von der mütterlichen Achtung beschirmt wusste. Dann fürchtete er zu verwildern. Darf ich's Ihnen einmal sagen? Wenn ich oft in meinem Sinn verwildert war und ohne Ruhe mich umhertrieb unter den Menschen, so war's nur darum, weil ich meinte, dass Sie keine Freude an mir hätten. Hölderlin hat fleißig an seine Mutter geschrieben. Der größte Teil seiner Briefe ist an sie gerichtet. Diese Briefe sind herzlich, doch immer auch respektvoll, manchmal auf ängstliche Weise förmlich und verkrampft. Auch Taktik ist im Spiel. Er möchte sie nicht beunruhigen, er verharmlost manches, verschweigt vieles. Von seinen Liebesgeschichten schreibt er nichts, doch ständig beteuert er, wie sehr er sie liebe. Er scheut den Konflikt mit ihr. Allerdings wehrt er sich, wenn sie ihm, der selbst seinen Hang zur Traurigkeit bekennt, mit ihrer Traurigkeit ein schlechtes Gewissen macht oder ihn sonst wie unter Druck setzt.
Ja, wer setzt hier wen immer unter Druck? Hölderlin soll eben Pfarrer werden und will es eben nicht. Und Rüdiger Safranski schildert hier sehr genau die innere Zerrissenheit. Die Mutter hält Geld zurück, das ihm eigentlich als Erbe zusteht und kann ihn dadurch nicht nur psychisch, sondern eben auch finanziell unter Druck setzen. Und Hölderlin ist eben nicht der Charakter, der sich dagegen auflehnen kann. Also diese Auseinandersetzung, die zieht sich über Jahre. Das heißt, er schreibt der Mutter immer wieder so, naja, vielleicht werde ich ja doch Pfarrer, vielleicht ist das doch was für mich. Er macht es dann aber doch nie. Er will Dichter werden und davon leben, was ihm allerdings nie so gelingt.
Also man erfährt einiges über ihn als Persönlichkeit, über seinen Charakter. Wie sieht's aus über die Zeit, in der er gelebt hat? Also gibt es da politische Bezüge oder wie ist außer mit der Gesellschaft zur damaligen Zeit?
Also Hölderlin ist in schon eine sehr aufregende Epoche geboren worden. Es ist die Zeit der Französischen Revolution und Hölderlin ist gemeinsam mit einigen Freunden, zu denen Hegel und Schelling und Isaac von Sinclair gehören, der Revolution sehr zugetan. Später erst ein bisschen kritischer ihr gegenüber, vor allen Dingen wegen der Gewaltexzesse. Das wird sehr ausführlich beschrieben. Und dann beschreibt Rüdiger Safranski und analysiert auch ganz dezidiert die Gedankenwelt Hegels und Schellings und selbstverständlich auch die Werke Hölderlins, also vom Briefroman Hyperion angefangen über das Dramenprojekt Der Tod des Empedokles, die Patmos-Hymne und anderes mehr.
Also das klingt schon, dass das Buch bzw. natürlich auch das Hörbuch dann durch diese philosophischen Exkurse nicht so einfach zu konsumieren ist.
Ja, das stimmt. Also sobald er die Gedankenwelt der Philosophen und Dichter und ihre Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen schildert, da muss man schon ziemlich gehörig aufpassen. Das kann man nicht nebenher hören. Etwas anderes ist es, wenn Safranski Hölderlins Begegnungen ja beispielsweise mit Schiller oder auch Goethe beschreibt. Oder natürlich seine Liebesgeschichten, von denen es doch ein paar gab. Also Hölderlin war schon ein sehr schöner Mann, wobei seine größte Liebe natürlich die zu Suzette Gontard war. Hölderlin sollte ja die Kinder der Gontars unterrichten und er hatte die Stelle vom Januar 1796 bis September 1798 inne, also mehr als 2 Jahre. Und für Hölderlin und Suzette Gontard war das eine wunderbare Zeit. Also sie hat sich durchaus auch in ihn verliebt. Und dann gab es aber Streit mit dem Ehemann, der hinter die Beziehung gekommen ist, und Hölderlin musste dann das Haus verlassen. Suzette verewigt er als Iotima im Briefroman Hyperion und er beschreibt die Liebesbeziehung in dem Gedicht Menons Klagen um Diotima, das Rüdiger Safranski so beschreibt und zitieren lässt.
So schön und strahlend die Bilder sind, sie bleiben doch umwittert von Gefahr und Düsternis. Vielleicht auch sind sie gerade deshalb so schön, weil sie das Bedrohliche zum Hintergrund haben. Das wird nirgendwo so deutlich wie bei den schönsten Versen in der 4. Strophe, genau in der Mitte des Gedichtes. Aber wir, zufrieden gesellt wie die liebenden Schwäne, wenn sie ruhen am See oder auf Wellen gewiegt, niedersehen in die Wasser, wo silberne Wolken sich spiegeln und ätherisches Blau unter den schiffenden Wald, so auf Erden wandelten wir. Und drohte der Nord auch, er, der liebenden Feind, klagenbereitend, und fiel von den Ästen das Laub und flog im Winde der Regen. Ruhig lächelten wir, fühlten den eigenen Gott unter trautem Gespräch. Aber das Haus ist öde mir nun, und sie haben mein Auge mir genommen, auch mich hab ich verloren mit ihr.
Suzette stirbt schließlich an Schwindsucht und an Röteln und das ist natürlich ein wichtiger Punkt für Hölderlins psychische Verelendung, die sich immer stärker zeigt. Und außerdem hat er eben auch das Gefühl, als Dichter nicht zu reüssieren, das macht ihm auch schwer zu schaffen. Er muss schließlich eine Stelle als Hauslehrer in Bordeaux annehmen, also weit in die Ferne reisen und kurz vor der Abreise schreibt er in einem Brief an einen Freund:
Ich habe lange nicht geweint. Aber es hat mich bittere Tränen gekostet, da ich mich entschloss, mein Vaterland noch jetzt zu verlassen, vielleicht auf immer. Denn was hab ich Lieberes auf der Welt? Aber sie können mich nicht brauchen.
Ja, und dieses Gefühl, das ist natürlich sehr ergreifend, so etwas zu hören. Kurz danach kommt es bei Hölderlin dann zum Zusammenbruch und nach einem Klinikaufenthalt verbringt er dann die 2. Hälfte seines Lebens, also ab 1807, im Haus von Ernst Zimmers. Das ist ein Tübinger Tischler und Bewunderer Hölderlins und hier bewohnt er dann schließlich die Turmstube oberhalb des Neckars, also den sogenannten Hölderlin-Turm. Die Mutter hat ihn übrigens dort wohl nie besucht.
Eine neue Biografie über Hölderlin, wie ist denn Ihr Gesamteindruck?
Also für mich hat Rüdiger Safranski hier eine wunderbare Mischung geschaffen zwischen der Beschreibung des persönlichen Lebens und der Beschreibung der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche. Das ist ein ganz weites Panorama, was er uns hier zeigt, sehr detailreich. Es gibt sehr viel zu entdecken.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, sollte man das Werk eher lesen oder hören? Wir haben ja Frank Arnold eben als Sprecher gehört, er liest das gesamte Hörbuch. Das ist eine leicht gekürzte Fassung gegenüber dem Buch, aber immerhin noch 10 Stunden. Wie gefällt er Ihnen über diese Strecke?
Ja, diese Frage lesen oder hören ist schon ein bisschen schwierig zu beantworten. Im Prinzip ist es so, man spürt die Zuneigung zu Hölderlin sowohl bei Rüdiger Safranski als auch bei Frank Arnold. Und diese Passagen, wo Leben und Seelenleben geschildert werden, die werden meiner Meinung nach wunderbar mitfühlend beschrieben und auch interpretiert. Also dem kann man endlos und gespannt und auch entspannt folgen. Auch die Passagen über die Philosophie Hegels, die Gedankengänge von Schelling oder Kant werden sehr klar und einprägsam geschildert und gelesen. Dennoch sind dies natürlich Passagen, wo ich ab und an gern nochmal zurückgeblättert hätte, sozusagen. Das geht beim Hören eben nicht. Fazit ist für mich jemand, der in dieser Philosophie von Hegel, Kant und so weiter relativ bewandert ist. Dem kann man das Hörbuch auf jeden Fall empfehlen, sonst das Buch trotz der hervorragenden Interpretation durch Frank Arnold.
Dann nenne ich nochmal die Daten. Wir sprachen über Hölderlin, Komm ins offene Freund, eine Biografie von Rüdiger Safranski mit Frank Arnold als Sprecher. Es sind ca. 10 Stunden Hörzeit zum Preis von 30 Euro und erschienen ist das Hörbuch bei Random House Audio. Und nun kommen wir in der Hörbuchzeit zum Kinderhörbuch für alle Kleinen ab 6 Jahren. Tante Mila macht Geschichten, so heißt dieses Hörbuch von Monika Feeth. Monika Feeth, Dorothee Meyer-Karwick, ist ja keine unbekannte Autorin.
Nein, sie hat schon viele Bestseller geschrieben. Sie schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie selbst sagt, sie schreibt für Menschen zwischen 2 und 130. Und manche Bücher illustriert sie auch. Bekannte Bücher sind beispielsweise das Bilderbuch Der Gedankensammler. Bei Kinderbüchern ist es der Roman Die blauen und die grauen Tage. Und bei Jugendbüchern die Jette-Thriller, also beispielsweise Der Erdbeerpflücker. Und die gibt es auch als Hörbuch.
Das sind auch ganz spannende Geschichten. Aber jetzt geht es ja um Geschichten für Kinder ab 6. Was erzählt uns Monika Feeth hier für eine Geschichte?
Im Mittelpunkt stehen die beiden Personen Tante Mila und die kleine Luzi. Mila ist die Schwester von Luzis Oma, also eigentlich Luzis Großtante. Und Mila gilt bei der restlichen Familie als, sagen wir mal, etwas wunderlich. Sie lebt mit ihrem Hund Othello und 4 Katzen in einem Haus unten im Dorf. Und dieses Haus ist vollgestopft mit allen möglichen Sachen. Und so vollgestopft ist auch Milas Kopf mit Geschichten. Und die erzählt sie Luzi. Und die wiederum ist sehr fasziniert von Tante Mila. Zum Beispiel, weil man bei Spaziergängen im Wald die fabelhaftesten Tiere entdecken kann.
Luzi fasst nach Tante Milas Hand. Sie sieht die kreischenden Riesenvögel am Himmel. Sie wundert sich nicht über die Wildpferde, die über die Steppe galoppieren, und nicht über die Krokodile im Fluss. Selbst auf die Schlangen, die wie Lianen von den Bäumen baumeln, war sie vorbereitet. Denn dies ist nicht irgendein Spaziergang. Es ist ein Spaziergang mit Tante Mila. Hast du Angst? Tante Mila fasst Luzis Hand ein wenig fester. Luzi schüttelt den Kopf. Zusammen mit Tante Mila hat sie vor gar nichts Angst. Nicht mal vor den Zauberwurzeln, die sich über den Weg schlängeln und nach ihren Füßen schnappen. Gut. Tante Mila hält Augen und Ohren offen. Sie sieht jede Bewegung, hört jeden Laut. Und würde ein Bösewicht aus den Büschen hervorbrechen, Tante Mila würde ihn mit einem einzigen eiskalten Blick zu Stein erstarren lassen. Schaudernd denkt Luzi an die Denkmäler im Stadtpark und an die Skulpturen im Museum, wo Menschen mitten in der Bewegung erfroren sind. »Wollen wir tanzen?«, fragt Tante Mila. Und sie heben die Arme und tanzen durch den Wald und singen und lachen und hören, wie die Bäume durstig ihre Stimmen verschlucken. Ein Mann mit einem kleinen, dicken Hund kommt ihnen entgegen. »Tanzen Sie doch mit«, lädt Tante Mila ihn ein. Doch der Mann schüttelt verlegen den Kopf und macht, dass er weiterkommt. Schade, ich hätte ihn so gern lachen sehen.
Tja, alles wird zum Erlebnis mit Tante Mila und überall erzählt sie fantastische Geschichten. Eben beim Spazierengehen im Wald oder beim Ausflug in die Stadt oder in der Kirche, wo sie eine Geschichte über einen Orgelspieler erzählt.
Die Leute konnten ihn gut leiden und sie liebten seine Musik. Und der Orgelspieler mochte die Leute und die Musik war sein Ein und Alles. Eines Tages dann hatte er einen bösen Unfall und dabei verlor er den Mittelfinger der rechten Hand. Fröstelnd lauscht Luzi Tante Milas Worten. Sie möchte sie hören und auch wieder nicht. Tante Milas Geschichten gehen nicht immer gut aus. »Geschichten sind wie das Leben«, sagt Tante Mila oft. Das hat auch nicht immer den Ausgang, den man sich erträumt. Aber diese Geschichte endet gut. Der Orgelspieler übt und übt, bis er auch mit 9 Fingern so meisterhaft spielen kann, dass den Zuhörern die Tränen kommen. Als Tante Mila den letzten Satz gesprochen hat, hört Luzi plötzlich leises Klatschen. Leute umringen sie. Sie haben zugehört. Sogar der Orgelspieler. Er steht da mit den Noten unter dem Arm. »So eine wunderschöne Geschichte«, sagt er und klopft Tante Mila gerührt auf den Rücken. Tante Mila strahlt. Sie mag es, wenn ihre Geschichten den Menschen gefallen. Am liebsten wäre sie von Beruf Geschichtenerzählerin geworden. Doch sie war ihr Leben lang Postbeamtin. Aber jetzt ist sie pensioniert. Jetzt hat sie Zeit, all die Geschichten zu erzählen, die sich in ihr gesammelt haben.
Ja, und das sind eine ganze Menge. Und nicht nur die Geschichten, die sie erzählt, sind außergewöhnlich, auch das, was sie tut. Beispielsweise beschenkt sie Nachbarn und Postboten, wenn sie selbst Geburtstag hat. Und als ihr Fisch Ivan krank wird, gibt es nach dem Arztbesuch dann ein großes Willkommensfest zu Hause für diesen Ivan. Und seit sie ein Hörgerät hat, hört sie sogar die Wolken tuscheln, so sagt sie's.
Bleiben die Geschichten immer so lustig?
Ja, aber man merkt schon, dass mit dieser Mila auch irgendwas nicht so ganz stimmt. Und vielleicht hat Lucys Vater ja auch recht, wenn er sagt, sie sei eigentlich sehr einsam. Also diese Fröhlichkeit wirkt manchmal auch ein bisschen aufgesetzt. Mit dem Verhalten eckt sie außerdem immer mal wieder an, weil sie sich eben nicht an Regeln hält. Zum Beispiel Luzi nach einem Ausflug nicht rechtzeitig zum Essen nach Hause bringt, was die Eltern dann ein bisschen ärgert. Aber für Luzi selbst ist die Großtante wirklich eine Wucht, weil sie ihr eine so fantasiereiche Welt beschert. Und das ist auch das, was an der Geschichte besonders anrührend ist, finde ich. Vor allem, wenn man auf die Homepage von der Autorin Monika Feeth guckt und da liest, dass sie selbst auf einer Klosterschule war und ihr die vollkommen humorlosen Nonnen tatsächlich unter die Aufsätze schrieben, sie solle lernen, ihre Fantasie zu zügeln. Das klingt so, als wolle die Autorin nun allen humorlosen Erziehern sagen, so jetzt erst recht, ich zeig euch, was Fantasie ist. Das ist ihr wirklich sehr gut gelungen.
Und wir haben ja Eva Mattes als Sprecherin gehört. Ich finde, sie hat das auch wunderbar gelesen.
Ja, das finde ich auch. Es ist ein großes Glück, dass Eva Mattes das liest. Sie tut dies mit viel Sympathie und Warmherzigkeit für die Figuren. Und das macht die Lesung, die immer wieder unterbrochen wird durch kurze Musiktrenner aus Peter und der Wolf, zu einem richtigen Ohrenfest. Also es ist ein schönes Hörbuch zum Lob auf die Fantasie.
Also ein Lob auf die Fantasie, ein Lob auf Tante Mila macht Geschichten von Monika Feeth mit Eva Mattes als Sprecherin. Es ist eine CD, eine Stunde Laufzeit zum Preis von knapp 10 Euro, empfohlen für Kinder ab 6 Jahren. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag CBJ Audio. Und damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Ursula May, Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand.